Hallo und willkommen, sagen Sigurd Brinkmann
und Clarisse Cosset, die Sie heute mitnehmen an Orte, an denen wir der Schriftstellerin Irina Liebmann und dem Dramatiker Pedro Cadivar begegnet sind.
Wie oft läuft man Straßen entlang, durchkreuzt eilig ganze Viertel, ohne dass man innehält, mal stehen bleibt, den Blick eine Fassade hinaufwandern lässt, sich in ein Detail vertieft, in der vagen Erwartung, dass es zu einem spricht und etwas verrät, dass es den Blick öffnet für das, was uns erinnern könnte an frühere Zeiten, an anderes Leben. Die Schriftstellerin Irina Liebmann fing 1983 an, die große Hamburger Straße zu erkunden. Sie hat Prosa, Gedichte und Hörspiele geschrieben. Ihr Buch Berliner Mietshaus beleuchtet, Wohnung für Wohnung, das Innenleben einer Hausgemeinschaft im Prenzlauer Berg. Auch die Mitte Berlins ist ein wichtiger Topos für die Autorin. Ihr letztes Buch beschäftigt sich mit der Geschichte der großen Hamburger Straße.
Die große Straße ist eigentlich kurz, nur 400 Meter lang. Sie liegt zwischen der belebten Oranienburger Straße und der Auguststraße, die früher einmal Arme Sündergasse hieß. Zu DDR-Zeiten war die große Hamburger ein abgeschiedener Flecken. Nach dem Mauerfall entwickelte sich die Gegend zwischen Hackescher Markt und Friedrichstraße zu einem Touristen-Hotspot. Aber wenn man in Irina Liebmanns Buch über die große Hamburger Straße eintaucht, findet man so etwas wie Stille wieder. Langsam, langsam legt sie Schichten der schmerzhaften Erinnerungen frei, die der Straße mit den vielen Friedhöfen eingeschrieben sind.
Irina Liebmann hat das Gespräch mit Anwohnern gesucht, mit Leuten, die in der Straße arbeiteten und von denen einige zu Freunden wurden. Sie nutzte alte Stadtpläne, Kirchenarchive, Bauzeichnungen und Adressbücher. Nicht zuletzt, um der ihr verborgenen eigenen Bindung an die Straße auf die Spur zu kommen. Wir haben uns mit der in Moskau geborenen, in der DDR aufgewachsenen und 1988 nach West-Berlin ausgereisten Autorin in der großen Hamburger Straße verabredet, vor einem Briefkasten an einem ruhigen Sonntagvormittag.
Also, die Straße beginnt dort vorne am Kochenplatz. Da sind wir jetzt noch nicht. Dieses große Krankenhaus hat es natürlich anfänglich überhaupt nicht gegeben. Das war hier die Nummer 4. Ich glaube, es hat die Nummer 5. Also vielleicht auch das Haus Nummer 5. Jedenfalls waren das kleine Häuser, niedrige Häuser, auch nicht zweigeschossig. Und als dann in der zweiten Phase der Kapitalismusentwicklung, als dann schon alle hier kleine Fabriken hatten oder sowas, und da hat der Mann hier sein Haus auch verkauft und diese Brüderschaft da, der Alexianer, das war nicht Alexian, Borromäer, die haben das Haus gekauft und hatten schon vor, ein größeres Krankenhaus zu bauen, haben, glaube ich, auf dem Hof begonnen. Aus der Straße zu war später ein Gebäude und das wuchs praktisch stückweise. Die Katholiken, ja, ich weiß nicht, wie die sich empfanden hier. Berlin war protestantisch seit dem Mittelalter, seit dem Dreißigjährigen Krieg. Aber sie wollten eben natürlich auch missionieren. Hier waren immer Missionare, auch in der DDR-Zeit wurde hier missioniert. Hier waren auch Schwestern der Mutter Teresa, liefen hier immer lang. Das habe ich alles nicht beschrieben, ist ja auch bekannt. Aber es war eine Gegend, in der es eben große Bemühungen gab, das Elend zu verringern und natürlich die Leute auf den rechten Weg zu bringen, weil die Arbeiterbewegung hier sehr stark war, das war hier auch sichtbar. Und dieses Vereinshaus, das Handwerkervereinshaus, war später auch ein Schwerpunkt der sozialistischen Bildungsbewegung. Das war dominant. Und natürlich die protestantische Kirche, die hatte auch zum Beispiel Sophienkirche stolz darauf, dass sie den Kindergottesdienst erfunden hat für Deutschland. Das hängt aber eben mit der sozialen Lage der Klientel zusammen, nicht? Weil Berlin gerade hier in dieser Gegend wirklich richtig gottlos war. Das wird ja immer beschrieben. Und das merkt man dann auch sehr stark mal aus der Sicht von außen. Die Auswanderer, die Auswanderungsbewegung war immer sehr stark, auch aus dieser Gegend natürlich. Besonders stark nach der 48er Revolution, als es auch technisch möglich war. auszuwandern. Das ist ja bekannt. Das schöne Hackerlied. Lebt denn der Hacker noch? Ja, ja, er lebt noch. Er hängt an keinem Baum, hängt an keinem Strick. Er hängt an dem Traume der Deutschen Republik. Aber das war schon in Amerika. Die sind gegangen. Und dann gibt es Untersuchungen. Dort eben, wie haben sich eigentlich die verschiedenen Einwanderungsgruppen verhalten und was haben die in den Vereinigten Staaten, gerade um New York herum, eigentlich bewirkt. Und da ist auffallend, dass die aus Deutschland eben nicht beginnen mit Kirchenbauen. Also alle anderen schaffen ihre Gemeinden, die sind teilweise auch aus Glaubensgründen weggegangen.
Ja.
Aber die anderen, die Deutschen weniger. Ja. Es war eben eine Stadtrandgegend, das heißt ja auch Spandauer Vorstadt, und eine Friedhofsgegend. Und darin war das eben hier vorne der Koppenplatz, war eigentlich der Arme-Leute-Friedhof. Also da konnte man jemanden begraben, habe ich ja alles geschrieben, der sich ein Begräbnis nicht leisten konnte. Da hat die Kirche dann geholfen. Und da vorne war eben der jüdische Friedhof. Das ist der älteste jüdische Friedhof Berlins gewesen. Das war eigentlich alles. Um die Sophienkirche wurde später auch ein bisschen begraben. Aber die Sophienkirche steht ja auch auf einem Grund und Boden, den die Juden ihnen abgetreten haben, weil sie hatten ein großes, ein großes Territorium bekommen. Mhm. Die ganze Gegend hier, auch nach Norden, sind ja Friedhöfe. Nicht? Da hinten ist der Friedhof der Sophiengemeinde, St. Georg und so weiter. Das ist Nordost. Da wird normalerweise begraben. Jedenfalls so in Norddeutschland. So, jetzt können wir zurück.
Unser nächstes Halteziel ist das auffallend gelbe Haus Nummer 15. Auf dem Weg dahin treten wir unter einen Torbogen. Irina Liebmann liest aus ihrem Buch.
Es war der Beginn der 80er Jahre in Ost-Berlin. Ich kam an diesem Tag vom Berliner Verlag. So hieß er. So heißt er immer noch. Es ist nicht weit. Mein Vater hat ihn gegründet. Das wussten damals alle, die dort etwas zu sagen hatten, nur ich nicht. Und obwohl ich dort arbeitete, es sagte mir niemand. Ich wusste es nicht. Es war derselbe Fall wie hier in der Gegend. Ich wusste nichts über sie, wusste also nichts im Grunde. Und auch das kann die Ursache dafür gewesen sein, dass ich nicht weiterlief, stehen blieb. Denn so viel Verborgenes in einer Umgebung, die deutlich und echt dieses Verborgene selber verkörpert, nur eben stumm, die also nur zeigen kann, dass es auch etwas anderes gibt, etwas, wohin du womöglich gehörst, berührte das nicht diesen dicken Klumpen, auf dem wir alle herumschwimmen, jeder für sich, und wo das Zipfelchen Klarheit, das herausguckt aus der ozeanischen Suppe, sich manchmal auch fragt, soll ich den Klops unten tatsächlich antasten, also berühren? Und zugleich betrat ich das kleine Café.
Ist das hier das Café?
Ja, hier ist das Café. Ja, dieses Café ist 100 Jahre alt. Wir müssen mal reingucken. Also, da könnte ich wirklich heulen. Das ist noch ein schönes kleines Café. Gerade in der DDR-Zeit hatten wir so wenig Kaffees, eigentlich gar keine. Und da war das hier so versteckt, so ein schöner Ort. Und hier hat sich auch nie viel geändert. Ne? Wie war das denn? Wenn es ein privates Café gab, in Halle kannte ich welche und so, wenn die Zeit überdauert haben, waren die auch da. Eine Zeit lang wurden aber private Betriebe gerade in den 50er Jahren ganz schön schikaniert, steuermäßig oder so. Im Grunde wollte man keine privaten, also kleinen Betriebe haben. Dazu zählte vielleicht auch die Gastronomie. Und dann war natürlich immer Mangel. Ich weiß gar nicht, wie das war mit Kaffee oder so, dass die irgendwo natürlich bestellen mussten. Dann bekamen die das billiger. Und dann gab es vielleicht nicht so viel. Also ich weiß nicht, was es in der Gastronomie für Schwierigkeiten gab. Ja, und dann wurde ja im Grunde auch Initiative letzten Endes unterbunden. Jedenfalls ist ja keiner von uns auf die Idee gekommen, ich mache einen Kaffee auf. Ach so, und dann war natürlich auch der Wohnraum knapp. Und es wurde alles für Wohnungen. Also im Grunde, wenn jetzt hier was leer gestanden hätte, und ich hätte gesagt, ich gehe hier zum Rat der Stadt und frage, kann ich hier einen Kaffee aufmachen? Dann hätten die erst mal gefragt, was haben Sie denn für einen Beruf? Man sollte immer einen Beruf haben in der Richtung, ja? Also ich bin vielleicht Gastronom oder Kellnerin, das wäre schon besser gewesen. Aber ich das nicht bin.
Bäcker, ja.
Ja, also das war schon eine Einschränkung. Und dann hätte wahrscheinlich jemand gesagt, na, wir werden das beantragen oder so. Und dann wäre vielleicht die Antwort gekommen, das wird Wohnraum.
Das Haus, in dem das Café seit etwas mehr als 100 Jahren seinen festen Platz hat, steht unter Denkmalschutz. Das Gartenhaus wurde im Krieg durch Bomben zerstört. Der französische Künstler Christian Boltanski hat auf den Außenwänden rund um die Lücke Plaketten angebracht mit den Namen der ehemaligen Bewohner. The Missing House heißt der Gedenkort. Das Haus nebenan ist für Irina Liebmann das Schönste. Ein Freund hatte darin eine Holzwerkstatt eingerichtet. Was war der Weg bis hierher, fragt sich die Autorin in ihrem Buch und notiert, dass sie im Stammcafé der großen Hamburger ein Zuhause gefunden hatte. Für sie existiert dieses Wort nur in der Einzahl.
Dem Café gegenüber steht die erste jüdische Freischule in Deutschland. Der Philosoph und Aufklärer Moses Mendelssohn erwirkte die Gründung im Jahre 1778. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass die Klassenzimmer, der kleine Hof und das benachbarte jüdische Altenheim ab November 1942 von der Gestapo als Sammellager benutzt wurden. Von hier führte der Weg direkt nach Auschwitz und Theresienstadt. 50 Jahre später kehrten Schüler zurück in die große Hamburger Straße. 1993 begann der Unterricht am jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn mit 27 Kindern. Heute besuchen fast 500 die Schule.
Das Altersheim wurde 1943 zerstört und nach dem Ende des Krieges enttrümmert. Damals lag der jüdische Friedhof direkt hinter dem Heim. Heute betritt man ihn von der Straße aus.
Ursprünglich, ich weiß nicht, ob die hier ein Foto haben, ja, da sah der aus wie der jüdische Friedhof in Prag. So, nicht? Da waren wirklich die Grabsteine, es war ganz eng. Und hier, das habe ich auch noch fotografiert, diese Wand da hinten, da waren Grabsteine eingelassen. Ja, so sah der aus. Nicht? Aber so habe ich es nicht mehr gesehen. Was ich kannte, war eben auch eine völlig andere Anlage der Grünanlagen. Da waren hier Felder und ganz viele kleine Holzkreuze. Das waren die Kriegstoten vom Mai 45. Also im Mai 45 hat dann die Rote Armee die Bevölkerung Berlins angewiesen, die Toten zusammenzutragen an bestimmten Plätzen. Und einer der Plätze war hier. Das haben mir Mieter auch erzählt. Die können ja von überall hier reingucken. Und da müssen hier Leichenberge gelegen haben. Die haben gesagt, der Mai war so warm und es hat gestunken. Es war so schrecklich. Und dann kamen sowjetische Soldaten mit dem Auftrag, ihre eigenen Gefallenen alle wieder aus diesem Leichenhaufen rauszusammeln. Die kamen dann in die großen, wo ist das, Karlshorst oder wo? Treptow, nach Treptow, in diese Massengräber. Da liegen ja 10.000 der gefallenen Soldaten von der Schlacht von Berlin. Und hier sind auch Massengräber der restlichen Leute. Und das sind eben Bombenopfer, deutsche Soldaten, SS, Gestapo. Die waren ja am Ende hier in den Kämpfen. Das muss wüst gewesen sein. Das war eine ganz unheimliche Stunde. Man hat so das Gefühl, so eine Stunde nähern sich langsam wieder. Das waren nämlich die Stunden der Abrechnung. Schon die Wochen der Schlacht um Berlin. Da war ja klar, dass hier kein Sieg mehr möglich ist. Es soll ja dunkel gewesen sein teilweise. Es hat sonst auch niemand, also es war von Rauch und es liefen Leute rum. Also das war eigentlich die jüdische Schule gewesen, eine Knabenschule. Dann war es, als die Juden wegtransportiert worden waren, war es Lazarett. Das Lazarett, man weiß nicht, wohin ist es geräumt worden. Auch das Krankenhaus war Lazarett. Überall war Lazarett, ja. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Lazarett sind ja eigentlich Soldaten. Die merken jetzt, die Russen kommen, ja. Die wissen selber, was sie getan haben. Keiner fragt sie, aber sie versuchen, irgendwohin abzuhauen. Viele, massenhaft, ich würde mal sagen, Kriegsverbrecher, auch wenn sie noch frisch operiert waren oder so, sind also unterwegs. Gleichzeitig die Gestapo, die SS, die hier ganz viel bewacht hat, die haben ja auch die Lazarette bewacht, die haben auch die Juden bewacht, So. Dann im letzten Moment sind die alle noch bewaffnet. Und die können eben wirklich jetzt mal ein paar Sachen klären, ja? Wenn es jetzt dunkel wird, dann gehen wir mal dahin und ich sage dir mal, hier kommst du nicht mehr lebend raus. Hier müssen sich Sachen abgespielt haben, die sind unwahrscheinlich, ja? Und es konnte einem dann auch manchmal keiner mehr erzählen, ist der nun da gestorben im Mai oder war der dann weg oder ist der nochmal wiedergekommen? Das wissen wir nicht, ja. Da habe ich verstanden, wie es so ist, wenn die Geschichte umschlägt, ja. Das Altersheim war ja sehr groß. Das heißt, es ging von hier bis dahin und dreistöckig. Und auf den Friedhof kam man nur durch das Haus durch, ja. Das war nicht offen wie jetzt. Das ist ja alles weg. Und ja, und dann diese vielen Toten und die vielen, die da reingingen und nie mehr wiederkamen und so. Ich weiß nicht, wie man darüber schreiben soll. Ich kriege das nicht fertig. Ich will das auch nicht verfeaturen. Irgendwie mir da irgendwas vorstellen. Ich habe das so geschrieben, wie das für uns in dieser Zeit erschien. Nämlich als eine Leerstelle eigentlich, nicht? Oder mal so angedeutet von den Leuten, die sich so ein bisschen erinnern. Die meisten haben hier völlig abgeblockt. In der Zeit, als noch viele hier gelebt haben, die was hätten erzählen können, da knallten bloß die Türen zu. Gerade aus diesen Häusern hier, da habe ich dann vorne geguckt, wie ich da reinkomme und dann vielleicht oben so geklingelt und gefragt, sie konnten doch hier immer, wohnen sie schon lange hier und immer hier runter gucken. Wenn die Frau, meistens Frauen, gemerkt hat, worauf ich hinaus will, knallte sofort die Tür zu mir. Also, die Menschen, die dabei waren und das gesehen haben, hatten sofort die Angst, dass sie beschuldigt werden. Tja, es ist einfach mit einer Zeitverschiebung, können sie nicht mehr gerecht sein, wenn sie dann, in einer anderen Zeit sieht alles anders aus, nicht?
Für den Weg von der großen Hamburger Straße zum Berliner Ensemble braucht man zu Fuß etwa 10 Minuten. Wir sind dort mit Pedro Cadivar verabredet.
Wie Corona oder Corona-Gruß? Ja. Hallo, ich bin Pedro. Oh, schaut sehr.
1983, mit 16 Jahren, floh Pedro Cadivar aus Iran nach Frankreich. Dass er Theatertexte schreiben und Stücke inszenieren wollte, war für ihn früh klar. Er hat in Nantes Abitur gemacht, an der Sorbonne studiert und ist 1992 mit einer Gruppe von Theaterleuten zum ersten Mal nach Berlin gereist. Und natürlich führte der Weg direkt zu der von Bertolt Brecht gegründeten Bühne.
Also das ist natürlich einer der ersten Orte, den ich überhaupt kennengelernt habe in der ersten Reise in Berlin. Und natürlich das sehr stark mit Heiner Müller verbunden, weil er war der letzte Leiter von Berlin Ensemble 92. Und wir haben den Ort auch mit ihm besucht und eine eigenartige Präsenz, dieser Mensch. Schwarz angezogen, aber sehr einfach. Danach hier natürlich habe ich ihn sehr stundenlang gehört mit der Gruppe, mit der wir unterwegs waren in Berlin. Das war eine organisierte Reise für jungen Theaterregisseuren. Wir waren so 5. Ich war mit Abstand der Jüngste, 24. Und also ich konnte kein Deutsch damals. Und was mir aufgefallen ist, war seine Art zu sprechen. Also er hat fast vor sich gemurmelt. Er hat keine Rede gehalten, obwohl das, was er inhaltlich, was er gesagt hat, war sehr interessant und sehr reich. Aber er hat so gesprochen wie ein Taxidriver, wie ein Taxifahrer. Und für jemanden, der kein Deutsch sprach damals, das war fast an der Grenze von Stottern. Natürlich danach dann habe ich diesen Satz von Deleuze entdeckt, dass eigentlich der Schriftsteller ist jemand, der stottert in der Sprache. Kleist hat gestottert auch tatsächlich. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Das ist le bégaiement, wie er sagt.
Inwieweit war die Begegnung mit Müller, die Auseinandersetzung mit Müllers Dramatik, der Besuch in Berlin konstituierend für ihren Weg als Dramatiker und den Zugang zum
also
Theater?
Meine erste Inszenierung war tatsächlich ein Text von Müller, kein Theaterstück. Und das war genau ein Jahr später, also September 1993 in Paris. Und also ich hatte schon vor, den Text zu inszenieren, vor der Reise. Und das war, ich glaube, einer der Gründe, weil ich hatte ihn im Gespräch damals mit Akademie der Künste, hatte ich erwähnt, dass ich eben den Text sehr mag und habe vor, auch den Text zu inszenieren. Und das war vielleicht ein Grund, warum sie mich auch mitgenommen haben in diese Gruppe. Und das ist Todesanzeige. Das ist ein Prosatext, 3-4 Seiten, relativ kurz. Und das fängt mit einer sehr neutralen Beschreibung von der Leiche seiner Frau, wenn er sie findet in der Küche. Also Inge Müller, sie hat sich umgebracht. Aber der Text öffnet sich und geht wo ganz anderes, unerwartet. Dann, ich glaube, es geht auch an eine Stelle um seine Kindheit von Heiner Müller und dann ganz unerwartete Bilder. Das wird fast onirisch, also traumhaft. Also das wird wirklich in Richtung absolut unrealistisch. Dann am Ende, das ist wirklich ein sehr merkwürdiger Text. Und insofern natürlich war diese Begegnung auch mit ihm wichtig und auch für was danach passiert ist. Das heißt, die Tatsache, dass ich nach Berlin gekommen bin und hier mich niedergelassen habe, hatte auch viel mit dieser Reise und mit dieser Begegnung zu tun.
Pedro Cadivar hat als Regieassistent am Deutschen Theater in Berlin und am Düsseldorfer Schauspielhaus gearbeitet und später an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Erschienen ist seine Doktorarbeit über Marcel Prousts Ästhetik des Dazwischen 2004, aber in Paris. Die Promotion bringt ihm Lehraufträge, aber das Herz schlägt für das Theater. Er schreibt Stücke, inszeniert an Bühnen in Berlin, Paris und erhält Einladungen zu Festivals. In Avignon, Limoges, Edinburgh. In Berlin wurden in den frühen 90er Jahren Weichen gestellt.
Alles war überraschend und faszinierend für mich. Das war wirklich genau das Gegenteil von Paris. Paris war eine organisierte Stadt, sehr zentralisiert und eine relativ auch klare Geschichte. Und im Vergleich war Berlin eine ganz andere Stadt mit einer ganz anderen Geschichte. Diese Zerrissenheit, diese Geschichte mit der Teilung, mit der Mauer und mit der Wende. Und das hat mich sehr angesprochen, aber ich wusste nicht genau warum. Also ich konnte auch nicht alles verstehen, natürlich. Auch, wir hatten einen Dolmetscher, Maurice Taschmann, der Übersetzer ständig, aber das war nicht nur sprachlich, was ich nicht verstanden könnte, weil das war mir auch alles fremd und gleichzeitig sehr vertraut. Es war immer wieder Sachen, die mich mit mir selbst wieder verbunden haben. Also ein Beispiel, wir kommen an und dann abends sind wir zur Akademie der Künste gegangen und das war, wo denn wir hingefahren, das war ein schon festes Programm, das war schon geplant und dann wir fahren hin über Checkpoint Charlie, wir machen einen kleinen Halt dort und dann weiter zur Akademie der Künste Ost-Berlin, die nicht mehr existiert. Das waren auch die letzten Wochen, Monaten von dieser Akademie und damals war auch Heiner Müller der Präsident von der Akademie der Künste Ost-Berlin. Der Saal ist voll, wir können einfach kaum reinkommen. Und ich wusste gar nicht, was da passiert bei dieser Veranstaltung. Das war eine Veranstaltung mit Chingis Aitmatov anlässlich der deutschen Übersetzung seines letzten Buches. Und ich hatte jahrelang nichts von Aitmatov gehört. Aitmatov habe ich in meiner Kindheit gelesen, im Iran, auf Persisch. Und plötzlich kommt am ersten Abend in Berlin ein Schriftsteller, den ich aus meiner Kindheit kenne, auf Persisch gelesen habe und von dem überhaupt nicht in Frankreich gehört hatte. Der Saal ist voll. Ich glaube, die große Mehrheit, 70% der Leute sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Alle mit offenen Gesichten, mit Fragezeichen im Gesicht, weil das ist eben die Wendezeit. Und alle fragen sich, besonders in Ost-Berlin, in diesem Kontext vielleicht, wohin geht das? Wie ist das jetzt? Was ist unsere Zukunft? Was passiert mit Berlin, mit Deutschland? Und sie warten auf zwei Schriftsteller, die reden werden. Und diese Atmosphäre überhaupt hat mich auch wieder an den Iran erinnert. Und zwar eben die Zeit kurz und nach der Revolution, wo diese Veranstaltungen überall an Unis und Kulturorten da waren. Man hat Philosophen, Schriftsteller eingeladen, Künstler und man hat Diskussionen organisiert. Diese Zeit, wo es noch keine Repression da war. Also kurz vor der Revolution, wie gesagt, das war alles viel lockerer geworden. Und dann nach der Revolution noch ein paar Monaten. Und das war genau dieselbe Atmosphäre mit denselben Gesichtern von besonders jungen Leuten, die sich gefragt haben, wohin geht das? Und insofern, das war plötzlich wieder eine Verknüpfung an meine eigene Geschichte vor Frankreich. Lange Zeit danach habe ich begreifen können, worum es ging damals in dieser, warum hat die Stadt mich so fasziniert. Und ich glaube, es gibt Parallelen zwischen der Geschichte von Berlin und meiner eigenen Geschichte als jemand, also durch diese Migrationsgeschichte und Teilung und Abschied nehmen und Trennung und so weiter. Und ja, natürlich, also diese Reise war schon sehr entscheidend.
Lange ist Pedro Cadivar zwischen Frankreich und Deutschland gependelt. Aus der Bewegung zwischen den Orten entstand die Erzählung »Das kleine Buch der Migration«, ein Auszug.
Vielleicht zieht Berlin schon lange verlorene und orientierungslose 30-Jährige an, die das Leben zwar lieben, aber nicht das eigene, mit dem sie nichts anzufangen wissen. Vielleicht ist Berlin eine Stadt, die tröstet und beruhigt, die die Verirrten empfängt, die Ratlosen, die ihnen das Recht gibt, verloren zu sein und ihnen sagt, es ist gut so, dass es sogar sein muss, wenn sie vorankommen wollen. Die Stadt ermutigt einen, sich ins Gesicht zu schauen, während einem der Boden unter den Füßen wegrutscht. Sie sagt, du wirst den Weg selber finden. Vielleicht habe ich mich in ihrer jüngsten Geschichte als geteilte und dann wiedervereinigte Stadt wiedererkannt, so sehr, dass ich mich hier niedergelassen habe.
Paris besucht Pedro Cadivar regelmäßig. Zu migrieren, das ist für den Theatermacher und Erzähler ein Dauerzustand.
Diesen Zustand kann man ernähren, unter anderem zum Beispiel dadurch, dass man schreibt. Also auf jeden Fall, es gibt für mich eine ganz tiefe Verbindung zwischen Literatur und Migration. Literatur ist erstmal auch eine Fortbewegung in der Sprache selbst. Also Proust sagt, dass eben, dass der Schriftsteller in eine Art von Fremdsprache in der eigenen Sprache erfindet. Und das ist eine Migration, also innerhalb der Sprache. Und das ist ein Aspekt zum Beispiel, was für mich die Literatur mit der Migration verbindet.
Wir laufen die Spree entlang, halten an der Marschallbrücke, sehen den Reichstag und wenn wir den Blick zurückwenden, den Tränenpalast am ehemaligen Grenzübergang Friedrichstraße. Das Gehen in Straßen erzeugt ein eigenes Geräusch. Es erzeugt einen eigenen Klang in unserem Innern. Wie wichtig ist das Gehen für das schweifende, ziellose Denken?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Es gibt auch Schriftsteller, die darüber schon geschrieben haben. Und es gibt diesen berühmten Satz von Nietzsche, wo er sagt, ich denke, wie ich gehe. Also das Rhythmus des Gehens entscheidet auch über den Rhythmus des Denkens. Und da entsteht tatsächlich eine Struktur, eine Entwicklung, ein Prozess. Beim Stehenbleiben gibt es nicht diesen Prozess. Und natürlich, das Gehen in der Form ist auch etwas, was den Menschen spezifisch ist. Also kein Tier geht auf diese Art und Weise. Also Tiere, die nur spazieren gehen, das ist eher selten. Also entweder sie jagen, sind auf der Suche nach etwas oder also es gibt schon ein Ziel. Vielleicht gibt es auch Tiere, also vielleicht Elefanten, ich weiß es nicht. Aber dieser Begriff von, das ist gleich verbunden mit Spazierengehen, das Gehen, was ich meine. Das heißt, das ziellose Gehen. Es gibt einen wunderbaren Text von Robert Walser, der Spaziergang. Er vermittelt das sehr stark auch mit seinem Beruf als Schriftsteller. Und er sagt, wie das ein Teil seiner Arbeit ist eigentlich. Er geht am helllichten Tag in der Woche, einen Wochentag, spazieren, wo alle anderen Menschen zur Arbeit gehen. Und er beschreibt das als einen Teil seines Berufs. Er muss spazieren gehen, damit er schreiben kann. Also Handke zum Beispiel, das ist auch jemand, der viel spazieren geht, in den Wald geht und dort marschiert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was bei den Schriftstellern sehr verbreitet ist. Alles, was da passiert beim Gehen. Aber für mich tatsächlich, dieser Begriff von Rhythmus steht im Zentrum dabei. Also das ist eine Frage von Rhythmus tatsächlich, ja.
Im September 2021 wird Pedro Cadivar in Erfurt sein Stück »Kunst der Flucht« inszenieren. Die Uraufführung fand am Berliner Gorki-Theater statt mit Geflüchteten, die ihre Homosexualität und Queerness thematisierten. Im Maintenant und Jetzt erzählt uns Sigrid, für welches Buch ihr Herz diesen Monat schlägt.
Richtung Süden, das neue Buch von Nils Trede, habe ich fast in einem Zug gelesen. Es ist der Monolog eines gebildeten, arbeitslos gewordenen Vaters von zwei kleinen Kindern. Tagsüber zieht er durch die Straßen, er beobachtet Menschen und wird immer dünnhäutiger, immer ruheloser. Er würde den anderen gern sagen und zeigen, dass er sie wahrnimmt, aber er findet keine Worte. Wer Anteilnahme zeigt, entblößt sich ja immer auch. Und er hat Angst. Angst, missverstanden zu werden. Nils Tredes suchender Ich-Erzähler ist ein einsamer Mann und darin ähnelt er dem Helden seines Romans das versteinerte Leben. Aber egal, was dieser Einzelgänger tut, er verliert nie seine Grundwärme, seine tiefe Liebe zum Leben. Es gibt in diesem Roman eine Schlüsselszene. Der Ich-Erzähler bringt seinen Sohn zur Schule und sieht, wie ein anderer Vater sein Kind im Klassenzimmer ohrfeigt. Er ist schockstarr, wie gelähmt, geht aber weg und denkt natürlich immer zu an das gedemütigte Kind und das Elend des schlagenden Vaters. Es geht in diesem Buch auch um das Schuldigwerden durch tatenloses Zusehen und um den einsamen Versuch, etwas gut zu machen. Dafür steht der Entschluss, Richtung Süden aufzubrechen, dahin, wo seit vielen Jahren Menschen an den Grenzen Europas stranden. Nils Trede lebt seit über 20 Jahren in Frankreich. Er arbeitet als Arzt. Seine ersten Bücher hat er auf Französisch geschrieben und nun ist er ins Deutsche gewechselt. Für mich ist dieser nur 80 Seiten lange Roman aus dem Secession Verlag ein kleines Wunderwerk.
Lutz Seilers Stern 111 war eines der deutschsprachigen Bücher, die 2020 wohl die besten Kritiken erhalten haben. Bald erscheint der Roman, der die Zeit des Mauerfalls bis ins Jahre 1994 umspannt, auf Französisch. Lutz Seiler lebt in Stockholm und Wilhelmshorst bei Berlin. Wir werden ihn dort im Mai besuchen. Bis dahin verabschieden sich Clarisse Gosset
und Sigurd Brinkmann und ein Dankeschön kommt toujours an Jean Schimschak für die technische Unterstützung.